Sinfonie D-Dur, Carl Philipp Emanuel Bach, dritter Satz, unverkennbar, ein Presto, die Akademie für Alte Musik Berlin. Jetzt ist es 8.31 Uhr.
NDR Kultur, am Morgen vorgelesen.
Der Roman Cécile von Theodor Fontane ist unser im Moment. Gelesen von Gerd Westphal. Übrigens ja auch ganz bequem für Sie zu hören. Wann immer Sie möchten, in unserer NDR-Kultur-App auf Ihrem Handy, kann ich nur wärmstens empfehlen. Hier gibt es jetzt im Radio Folge 4 für Sie. Kuraufenthalt von Oberst AD Saint Arnaud und seiner Gattin Cécile. Im Hotel 10 Pfund in Thale im Harz leidet Cécile so vor sich hin. Aber Anschluss haben die beiden ja schon gefunden. Der junge Ingenieur von Gordon ist zu den beiden dazugestoßen, genau wie die Malerin Rosa Malheur. Angelehnt an die damals berühmte französische Malerin Rosa Bonheur. Zusammen machen sie also Ausflüge und Besichtigungen. Mit dem Zug reisen die vier nach Quedlinburg und gucken sich dort das Kastellanschloss, Kirche, Thronsaal und Gärten an.
In den Gartenanlagen wechselten Strauchwerk und Blumenterrassen. Was aber das Auge Cecils bald ausschließlich in Anspruch nahm, war ein Sandsteinobelisk von mäßiger Höhe, der halb in dem Schlossunterbau drin steckend, ureliefartig aus einer alten Mauerwand vorsprang. Der Sockel war mit Girlanden ornamentiert und schien auch eine Inschrift zu haben. »Was ist das?« fragte Cécile. »Ein Grabstein. Von einer Äbtissin? Nein, von einem Schoßhündchen, das Anna-Sophie, Pfalzgräfin von Bayrein und vorletzte Fürstabbatissin an dieser Stelle beisetzen ließ. Sonderbar, und mit einer Inschrift zu dienen«, antwortete der Kastellan. Und den Damen ein Opernglas überreichend, das er zu diesem Behufe stets mit sich führte, las Cécile: »Jedes Geschöpf hat eine Bestimmung, auch der Hund. Dieser Hund erfüllte die seine, denn er war treu bis in den Tod.« Gordon lachte herzlich. »Denkmal für Hundetreue, brillant. Wie sähe die Welt aus, wenn jedem treuen Hunde ein Obelisk errichtet würde? Ganz im Stil einer Barockprinzessin.« Rosa stimmte zu, während Cécile verwirrt vom Fenster zurücktrat und mechanisch und ohne zu wissen, was sie tat, an die Wandstelle klopfte, wo der Kristallspiegel seinen Platz gehabt hatte. »Was haben wir noch zu gewärtigen?« fragte Gordon. »Die Zimmer Friedrich Wilhelms des Vierten.« »Friedrich Wilhelms des Vierten? Wie kam der hierher?« »In den ersten Jahren seiner Regierung erschien er jeden Herbst, um von hier aus die großen Harzjagden abzuhalten. Als aber anno 48 die Jagdfreiheit aufkam und Stadt und Bürgerschaft ihm die Jagd verweigerten, wurde er so verstimmt, dass er nicht wiederkam. Was ich nur in der Ordnung finde. Bourgeois-Manieren. Aber nun die Zimmer.« Und damit traten sie vom Thronsaal her in ein paar niedrige, mit kleinen Mahagonimöbeln ausgestattete Räume, deren Spießbürgerlichkeit nur noch von ihrer Langeweile übertroffen wurde. Rosa sah ihre Hoffnung auf große Tierstücke mehr und mehr hinschwinden, hielt aber eine darauf gerichtete Frage immer noch für zulässig. Freilich erfolglos. »Tierstücke«, antwortete der Kastellan in einem Tone, darin unsere Künstlerin eine kleine Spitze zu hören glaubte. »Tierstücke haben wir in diesem Schlosse nicht. Wir haben nur Fürstabbatissinnen. Aber diese haben wir auch vollständig. Und außerdem die Quedlinburger Geistlichen lutherischer Konfession, ebenfalls beinahe vollständig, deren einer altem Herkommen gemäß allsonntäglich hier oben predigte, sodass er neben seinem Stadtdienst auch noch Hofdienst hatte. Nach der Predigt blieb er dann zu Tisch und mitunter auch bis zur Dunkelstunde. So beispielsweise dieser hier. Ein schöner Mann, etwas blass, der in seinen besten Jahren an der Auszehrung starb. Er war Prediger zur Zeit der schwedischen Prinzessin Josefine Albertine, derselben, die den Kristallspiegel wiedererstand. Und hier ist die Prinzessin in Person. Dabei wies er auf das Bild einer mittelalterlichen Dame mit großer Kurfürstennase, Stirnlöckchen und Agraffenturban, aus deren ganz ungewöhnlicher Stattlichkeit sich die vom Kastellan nur leis angedeuteten Anfechtungen ihres Seelsorgers unschwer erklären ließen. Einige der Bilder kehrten mehrfach wieder, was die Zahl der Äbtissinnen größer erscheinen ließ, als sie tatsächlich war. Rosa drang darauf, die Namen zu hören, aber es waren tote Namen, einen ausgenommen, den der Gräfin Aurora von Königsmark. Und vor das Porträt dieser traten jetzt alle mit ganz ersichtlicher Neugier. Ja, Cécile, die vor kaum Jahresfrist einen historischen Roman, dessen Heldin die Gräfin war, mit besonderer Teilnahme gelesen hatte, war so hingenommen von dem Bilde, dass sie von der Unechtheit desselben nichts hören und alle dafür beigebrachten Beweisführungen nicht gelten lassen wollte. Gordon, als er sah, dass er nicht durchdränge, wandte sich um Sukkurs an Rosa. »Helfen Sie mir, die gnädigste Frau will sich nicht überzeugen lassen.« Rosa lachte. »Kennen Sie die Frauen so wenig? Welche?« »Wohl, Sie haben recht. Und am Ende, wer will an Bildern Echtheit oder Unechtheit beweisen? Aber zweierlei gilt auch ohne Beweis. Und das wäre?« »Nun zunächst das, dass es nichts Toteres gibt als solche Galerie beturbanter alter Prinzessinnen. Und dann zweitens, dass der Unterschied von hübsch und hässlich in solcher Galerie zurechtgemachter Damenköpfe gar keine Rolle spielt. Ja, dass einer Hässlichkeitsgalerie wie dieser hier vor einer sogenannten Schönheitsgalerie mit ihrer herkömmlichen Ödheit und Langeweile der Vorzug gebührt. Ach, wie viele solche Galleries of Beauties habe ich gesehen und eigentlich keine darunter, die mich nicht zur Verzweiflung gebracht hätte. Schon in ihrer Entstehungsgeschichte sind sie meistens beleidigend und ein Verstoß gegen Geschmack und gute Sitte. Denn wer sind denn die jedesmaligen Mäzene, Stifter und Donatoren? Immer ältliche Herren, immer mehr oder weniger mythologische Fürsten, die, pardon, meine Damen, nicht zufrieden mit der wirklichsten Wirklichkeit ihre Schönheiten auch noch in Effigie genießen wollen. Einer von ihnen, derselbe, von dem das Bonmot existiert, er habe nie was Dummes gesagt und nie was Kluges getan, ist mit seiner Galerie von Magdalenen, selbstverständlich von Magdalenen vor dem Bußestadium, allen anderen vorauf. Er war ein Steward, wie kaum gesagt zu werden braucht. Aber unsere deutschen Kleinkönige sind ihm gefolgt und haben nun auch dergleichen. Ich entsinne mich noch des Eindrucks, den der Kopf der Lola Montes oder, wenn Sie wollen, der Gräfin Landsfeld auf mich machte. Denn Gräfinnen werden sie schließlich alle, wenn sie nicht vorziehen, heilig gesprochen zu werden. »Hei, wie tugendhaft Sie sind«, lachte Rosa. »Doch Sie täuschen mich nicht, Herr von Gordon. Es ist ein alter Satz, je mehr Don Juan, je mehr Torquemada.« Cécile schwieg und ließ sich wie gelähmt in einer tiefen Fensternische stehenden Sessel nieder. Saint-Anneau, der wohl wusste, was in ihr vorging, öffnete den einen der beiden Flügel und sagte, während die frische Luft einströmte, »Du bist angegriffen, Cécile. Ruh dich.« Und sie nahm seine Hand und drückte sie, wie dankbar, während es vor Erregung um ihre Lippen zuckte. Cécile erholte sich rascher als erwartet von dieser Anwandlung, und die weitere Besichtigung des Schlosses und bald danach auch der Abteikirche verlief zu allseitiger Zufriedenheit, ganz besonders auch zur Freude Cécile's. Ja, sie war durch den Besuch der prächtig kühlen Kirche so gekräftigt und erfrischt worden, dass man auf ihren Vorschlag das Programm überschritt und guten Mutes die schon aufgegebene Partie nach dem Rathause machte, wo man erst den Roland und gleich danach das Gefängnis des Regensteiners bewunderte. Daran schloss sich dann unmittelbar ein ziemlich mittägliches Frühstück an Ort und Stelle. Kulmbacher Bier, wofür das Rathaus ein Renommee hatte, wurde bestellt, und Cécile war entzückt, als der Wirt die schäumenden und frisch beschlagenen Seidel brachte. »Wie viel schöner doch als eine Table d'hôte«, sagte sie. »Pierre, votre santé. Fräulein Rosa, wohlbekomm's. Herr von Gordon, ihr wohl?« Und während sie so plauderte, stieß sie mit ihrem Seidel an, sprach von dem Regensteiner, der es 18 Monate lang nicht voll so gut gehabt habe und war überhaupt wie ein Kind. Nur als die Malerin auf die Bilder der Äbtissinnen zurückkam und bei der Gelegenheit bemerkte, dass auch noch im Rathaussaale, wie der Herr Wirt ihr eben verraten, ein Bild der schönen Aurora sei, besser und jedenfalls echter als das im Schloss, brach Cécile rasch ab und sagte verstimmt und in beinahe heftigem Tone: Bilder und immer wieder Bilder, wozu? Wir hatten mehr als genug davon. Gegen 5 Uhr war man in Thale zurück und Cécile, die sich nach Ruhe sehnte, verabschiedete sich für den Rest des Tages. Bis auf morgen, Fräulein Rosa, bis auf morgen, Herr von Gordon. Und dieser Morgen war nun da. Gordon, der am Abend vorher noch einem Konzert auf dem Hubertusbade beigewohnt und bei dieser Gelegenheit eine halbe Stunde lang mit der Malerin über Samarkand und Vereshchagin, dann aber mit dem ebenfalls erschienenen Saint-Arnaud über den Quedlinburger Roland, den Regensteiner und vieles andere noch geplaudert hatte, hatte sich's, um den Morgen zu genießen, auf einem Fauteuil am Fenster bequem gemacht und blies eben den Dampf seiner Havanna in die frische Luft hinaus. Er ließ dabei die Vorgänge des letzten Tages, darunter auch die Bilder der Fürstabbatissinnen, noch einmal an sich vorüberziehen und begleitete den Zug ihrer meist grotesken Gestalten mit allerhand spöttisch erbaulichen Betrachtungen. Ja, diese kleinen Grandes Dames aus dem vorigen Jahrhundert. Wie wird eine freiere Zeit darüber lachen, wenn sie nicht jetzt schon darüber lacht? Es gibt nichts, an dem sich das Wesen der Karikatur so gut demonstrieren ließe. Meist waren sie hässlich oder doch mindestens von einem unschönen Embonpoint. Und alle hielten sie sich einen Kammerherrn und einen Mops, wuschen sich nicht oder doch nur mit Mandelkleie und waren ungebildet und hochmütig zugleich. Ja, auch hochmütig, nur nicht gegen ihren Leibdiener. Er malte sich das alles noch weiter aus, bis sich ihm plötzlich vor eben diese groteske Gestaltenreihe die graziöse Gestalt Cécile's stellte, wechselnd in Stimmung und Erscheinung, genauso wie sie der vorhergehende Tag ihm gezeigt hatte. Jetzt sah er sie, wie sie sich vorbeugend die Inschrift auf dem Grabobelisk des Bologneser Hündchens las und dann wieder, wie sie bei dem Gespräch über die Schönheitsgalerien und die Gräfin Aurora nahezu von einer Ohnmacht angewandelt wurde. War das alles Zufall? Nein, es verbarg sich etwas dahinter. Aber dann vernahm er wieder das heitere Lachen und sah, wie sie glückstrahlend den Krug nahm und anstieß: Ihr Wohl, Fräulein Rosa, Herr von Gordon, Ihr Wohl. Und er empfand dabei deutlich, dass, was immer auch auf ihrer Seele laste, die Seele, die diese Last trage, trotz alledem eine Kinderseele sei. Clotilde muss von ihr wissen, sprach er vor sich hin, und wenn sie nichts weiß, so doch von ihr hören können. Liegnitz ist just der Ort dazu, nicht so groß und nicht so klein. Und was das Regiment nicht weiß, das weiß die Ritterakademie. Die Schlesier sind ohnehin miteinander verwandt und haben einen schwatzhaften Zug. Schwatzhaftigkeit, Eigensinn und so gerne hat Rübezahl jedem der Seinen in die Wiege gelegt. Ja, Clotilde muss es wissen. An Sie zu schreiben habe ich ohnehin und so den 2 Birds with 1 Stone. Fräulein Schwester wird freilich sommerlich ausgeflogen und irgendwo im Gebirge sein, in Landeck oder in Rheinerz oder gar in Böhmen. Aber was tut's? Die Post wird sie schon zu finden wissen. Wozu haben wir Stefan? Er kommt ja gleich nach Bismarck. Und bei diesem Selbstgespräche die Havanna aus der Hand legend, nahm er ein Kuvert und adressierte mit großer Handschrift dem Fräulein Clotilde von Gordon Leslie, Liegnitz am Haag 3a. Dann schob er das Kuvert zurück, legte sich 2 kleine Bogen mit Hexentanzplatz und Rosstrappe zurecht und schrieb: Meine liebe Clotho, genau 4 Wochen heute, dass ich mich von dir und Elsie verabschiedete. 4 Wochen fort aus eurem traulichen Heim, aber erst seit 1 Woche hier, weil ich, als ich von Liegnitz nach Berlin zurückkehrte, Briefe vorfand, die mich in geschäftlichen Angelegenheiten erst nach Hamburg und dann nach Bremen führten. Um euch wenigstens eine Andeutung zu machen, es handelt sich abermals um Legung eines Kabels. Von Bremen dann hierher nach Thale, Thale am Harz, und nicht zu verwechseln mit einem gleichnamigen Kurort in Thüringen. Es gereut mich nicht, diesen entzückenden Platz mit seiner erfrischenden und stärkenden Luft gewählt zu haben, denn Luft ist kein leerer Wahn, was der am besten weiß, der ihre mannigfachen Arten an sich selber erprobt hat. Wir gehen einer totalen Reform der Medizin oder doch zumindest der Heilmittellehre entgegen. Und die Rezepte der Zukunft werden lauten: 3 Wochen Lofoten, 6 Wochen Engadin, 3 Monate Wüste Sahara. Ja, selbst Malaria-Gegenden werden in kleinen Dosen verordnet werden, etwa wie man jetzt Arsenik gibt. Die große Wirkung der Luftheilmethode liegt in ihrer Perpetuierlichkeit. Man kommt Tag und Nacht aus dem Heilmittel nicht heraus. Ein Gutteil dieser Heilmethode habe ich auch hier, und so fühle ich denn mehr und mehr die Verstimmung von mir abfallen, die mich ohne rechten Grund seit lange quälte. Nur bei euch war ich frei davon. Die Partien und Ausflüge liegen hier wie vor der Tür, und so sieht man sich in der angenehmen Lage, Naturschönheit ohne jede Mühe und Anstrengungen genießen zu können. Dass es eine Schönheit kleineren Stils ist, schadet wenig. Ich bin oft genug bis 20.000 Fuß hoch umhergeklettert, um jetzt mit 2.000 vollkommen zufrieden, ja sogar eigens dankbar dafür zu sein. Ich liebe Weltreisen und möchte sie, wiewohl ich fühle, dass die Passion nachlässt, auch für die Zukunft nicht missen. Aber ich bin andererseits kein Freund von Strapazen als solchen. Und je bequemer ich den Kongo hinauf oder hinunterkomme, desto besser. Ökonomie der Kräfte. Doch was Kongo? Vorläufig heißt meine Welt noch Thale. Hotel 10 Pfund, ein wundervoller Hotelname, bei dem man sich wie auf dem Bilde, wo speisen sie, förmlich arrondieren fühlt und der sofort die Vorstellung weckt, hier ist es gut sein. Und diese Vorstellung täuscht auch nicht. Es ist hier in der Tat gut sein. Appetitlich und unterhaltlich. Letzteres besonders seit 3 Tagen, wo sich durch Eintreffen neuer Gäste die Table d'Hôte belebt hat. Unter diesen Gästen ist ein alter Emeritus, mit dem ich mich gleich anfänglich anfreundete. Seit Dienstag aber hat er vor einer neuen Bekanntschaft einigermaßen zurücktreten müssen, Oberst Saint-Arnaud und Frau. Er, trotzdem er AD ist, nicht bloß zur Disposition, Gardeoffizier from top to toe. Sie, trotz eines languissanten Zuges oder vielleicht auch um desselben willen, eine Schönheit ersten Ranges, wundervoll geschnittenes Profil, Gemmenkopf. Ihre Augen stehen scharf nach innen, wie wenn sie sich suchten und lieber sich selbst als die Außenwelt sähen. Eine Besonderheit, die von Splitterrichtern sehr wahrscheinlich ihrer Schönheit zum Nachteil angerechnet und mit einem ziemlich prosaischen Namen bezeichnet werden wird. Es gibt ihr aber entschieden etwas Apartes. Und wenn ihre Beauté wirklich Einbuße dadurch erfahren sollte, was ich nicht zugeben kann, so doch sicherlich nicht ihr Reiz. Sie verzieht mich ein wenig. Und zwar in einer ganz eigentümlichen Weise, der ich Koketterie nicht zuschreiben und auch nicht ganz absprechen kann. Ich stehe vor einem Rätsel. Oder doch mindestens vor etwas Unbestimmtem und Unklarem, das ich aufgeklärt sehen möchte. Und dazu, meine liebe Clotilde, musst du mir behilflich sein. Du weißt ja den genealogischen Halb und die Rangliste ganz auswendig, hast das Offizierkorps eurer berühmten Garnison eingetanzt und kennst die nachbarlichen Wahlstädter Kadettenleutnants, die sich so ziemlich aus allen Provinzen rekrutieren. Du musst also was erfahren können. Dass er mehrere Jahre lang ein Gardebataillon kommandierte, weiß ich. Er hat sich gestern Abend, als ich von einem Konzert mit ihm heimkehrte, selbst darüber ausgesprochen. Warum aber nahm er den Abschied? Warum zieht er sich augenscheinlich aus dem, was man Gesellschaft nennt, zurück? Vor allem jedoch, wer ist Cécile? Dies ist nämlich ihr Name. Woher stammt sie? Brüssel? Aachen, Sacré-Cœur, so schoss es mir durch den Kopf, als ich sie zum ersten Mal sah, aber dies alles war ein Irrtum. Ich finde, sie schlesiert ein wenig. Und so wird es dir, wenn ich darin recht habe, nur umso leichter sein, meine Neugier zu befriedigen. Meine Neugier? Ich würde dir von einem tieferen Interesse sprechen, wenn ich nicht fürchten müsste, diesen Ausdruck missverstanden zu sehen. Sie hat offenbar viel erfahren. Leid und Freud und ist nicht glücklich in ihrer Ehe, trotzdem sie dem Obersten, ihrem Gemahl, in einzelnen Momenten etwas wie Dank oder selbst wie Hingebung und Herzlichkeit zeigt. Aber es sind immer nur Momente, wo sie nach einem Halt sucht und diesen Halt in ihm zu finden glaubt. Also wenn du willst, eine Neigung mehr aus Schutzbedürfnis als aus Liebe. Mitunter auch aus bloßer Caprice. Ja, sie hat Capricen, was an einer schönen Frau nicht sonderlich überraschen darf. Aber was durchaus frappieren muss, ist das naive Minimalmaß ihrer Bildung. Sie spricht gut Französisch, recht gut, und versteht ein weniges von Musik. Im Übrigen fehlt ihr nicht bloß alles Positive, sondern auch jener Esprit, der adorierten Frauen fast immer zu Gebote steht. Wir waren gestern in Quedlinburg und kamen unter anderem an dem Klopstockhause vorüber. Ich sprach von dem Dichter und konnte deutlich wahrnehmen, dass sie den Namen desselben zum ersten Male hörte. Was nicht in französischen Romanen und italienischen Opern vorkommt, das weiß sie nicht. Ob sie Zeitungen liest, ist mir fraglich. Und so gibt sie sich Blößen über Blößen. Aber sie besitzt dafür ein anderes, was alle diese Mängel wieder aufwiegt: eine vornehme Haltung und ein feines Gefühl, will sagen ein Herz. Denn ein feines Gefühl lässt sich so wenig lernen wie ein echtes. Man hat es oder hat es nicht. Dazu gesellt sich jener freiere Blick oder doch mindestens jenes unbefangene, allem Schwerfälligen abgewandte Wesen, das allen Personen eigen ist, die jahrelang in der Obersphäre der Gesellschaft gelebt und sich dadurch einfach jenes je ne sais quoi erworben haben, das sie Gebildeteren und selbst Klügeren überlegen macht. Sie weiß, dass sie nichts weiß und behandelt dies Manko mit einer entwaffnenden Offenheit. Trotz einer hautaineen Miene, die sie, wenn sie will, sehr wohl aufzusetzen versteht, ist sie bescheiden bis zur Demut. Dass sie nervenkrank ist, ist augenscheinlich. Aber der Oberst, vielleicht weil es ihm passt, macht unter Umständen mehr davon als nötig. Er mag übrigens, was diesen Punkt angeht, in einer ziemlich heiklen Lage sein, denn nimmt er's leicht, wo sie's vorzieht, krank zu sein, so verdrießt es sie, und nimmt er's schwer, wo sie's vorzieht, gesund zu sein, so verdrießt es sie kaum minder. Ich war auf der Rosstrappe Zeuge solcher Szene. Mir persönlich will es scheinen, dass sie nach Art aller Nervenkranken im höchsten Grade von zufälligen Eindrücken abhängig ist, die sie, je nachdem sie sind, entweder matt und hinfällig oder aber umgekehrt zu jeder Anstrengung fähig machen. Überhaupt voller Gegensätze. Dame von Welt und dann wieder voll Kindersinn. Sie lacht wenig, aber wenn sie lacht, ist es entzückend, weil man herausfühlt, wie dieses Lachen sie selber beglückt. Sie war wohl eigentlich ihrer ganzen Natur nach auf Reifenwerfen und Federballspiel gestellt und dazu angetan, so leicht und graziös in die Luft zu steigen, wie selber ein Federball. Aber es wird ihr von Jugend an nicht daran gefehlt haben, was sie wieder herabzog. Vielleicht, weil sie so schön war. Übrigens glaube nicht, dass ich an eine Saint-Anoche Mésalliance denke. Nichts in und an ihr, das an eine Tochter Talliens oder gar Terpsichorens erinnerte. Noch weniger hat sie den kecken Ton unserer Offiziersdamen oder den unmotiviert selbstbewussten unseres kleinen Adels auf seinen Herren sitzen. Ihr Ton ist vornehm, ihre Sphäre liegt höher hinauf. Ob von Natur oder durch zufällige Lebensgänge, lass ich dahingestellt sein. Sie hascht nach keinem Witzwort, am wenigsten müht sie sich um ein zugespitztes Repartie. Sie lässt andere sich mühen. Und zeigt auch darin, dass sie ganz daran gewöhnt ist, Huldigungen entgegenzunehmen. Alles erinnert an kleinen Hof. Und nun tue das Deine, deine Antwort sehe ich noch hier entgegen, und zwar binnen einer Woche, wird es später so nach Berlin Poste Restante. Zu Post lagernd habe ich mich noch nicht bekehren können. Und nun dir und meiner teuren Elsie Gruß und Kuss, wie immer dein dich herzlich liebender Robert von G.L. Gordon überflog den Brief noch einmal und war mit seiner Charakteristik Cecils zufrieden, aber nicht so mit dem, was er über Saint-Arnaud geschrieben hatte. Der war offenbar zu kurz gekommen, was ihn bestimmte, noch ein paar Worte hinzuzufügen. Eben, meine liebe Clotho, so kritzelte er an den Rand, habe ich mein langes Skriptum noch einmal durchgelesen und finde, dass Saint-Arnauds Bild der Retusche bedarf. Es wird dadurch freilich mehr an Richtigkeit als an Liebenswürdigkeit gewinnen. Wenn ich ihn dir als Gardeoberst comme il faut vorstellte, was zutrifft, so gibt dies doch immer nur eine Seite. Mindestens mit gleichem Recht darf ich ihn als den Typus eines alten Garçons aus der Oberschicht der Gesellschaft bezeichnen. Es ist unmöglich, sich etwas Unverheirateteres vorzustellen als ihn. Trotzdem er voll Courtoisie gegen die junge Frau, ja gelegentlich selbst voll anschallend großer Aufmerksamkeiten ist. Aber sie wirken äußerlich, und wenn sie nicht bloß in chevaleresker Gewohnheit ihren Grund haben, so doch jedenfalls zur größeren Hälfte. Zu dem allem hat er, in diesem Punkte mit Cécile verwandt, einen genierten Blick. Aber was ihr kleidet, ja rundheraus ihren Reiz noch steigert, ist an ihm einfach unheimlich. In manchen Momenten, ich zögere fast, es auszusprechen, wirkt er nicht viel anders, als ob er ein Jeu-Oberst wäre, der hier in Thale den Gemütlichen spielt und seine Kräfte für eine neue Kampagne sammelt. Jedenfalls wirst du nach dem allem meine Neugier begreifen und nun noch einmal Gott befohlen, dein Robi. Und nun schob er den Brief ins Kuvert und ging in das Lesezimmer, um sich in die Times zu vertiefen, die zu lesen ihm seit seinen indisch-persischen Tagen ein Bedürfnis war.
Alle vier bisherigen Folgen von Cécile von Gerd Westphal gelesen finden Sie in unserer NDR-Kultur-App. Morgen dann der fünfte Teil von Theodor Fontanes Cécile um 8:30 hier bei uns. Till Fellner spielt Franz Schubert Allegro Vivace. 9 Uhr ist es.
NDR Kultur. Nachrichten.
Die sind heute ein wenig anders, als Sie das gewohnt sind hier von uns von NDR Kultur, denn die zentrale Nachrichtenredaktion beim NDR wird heute bestreikt. Deswegen würde ich Ihnen mal einen kleinen Überblick geben über das, was heute in den Nachrichten wichtig ist. Am Ende dann doch eine deutliche Entscheidung. Mit 72 zu 33 Stimmen hat sich die hamburgische Bürgerschaft für den umstrittenen Deal im Hafen mit der Reederei MSC ausgesprochen. MSC, die größte Reederei der Welt, darf also nun knapp die Hälfte am Hafen betreiben.